Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Kultkicker oder heute besser gesagt Kultkickerin, wenn man das so sagen darf. Mein Name ist Olli Dütschke und ich weiß gar nicht, ich habe da schlechtes Gewissen. Darf man bei einer Frau dann auch sagen, eine Spielerinnen-Legende oder klingt das dann zu alt? Ich frage sie selber, ich freue mich sehr, dass du da bist. Inka Grings, hallo.
Ja, hallo Oliver.
So, klingt so mega alt, oder? Wenn man sagt, eine Legende, oder?
Also wenn du das jetzt so sagst und ich mal wirklich kurzfristig darüber nachdenke, könnte man das meinen, aber mir gefällt es. Von daher bin ich da relativ entspannt.
Ja, dann bin ich ja froh. Und kurz vor Start der EM bist du ja dann auch, wie sagt man neudeutsch, ein perfektes Match, diese Folge zu machen, um gleich da einzusteigen, weil es ist ja irgendwie auch doppeldeutig, wenn du zurückblickst in deine wunderbare Karriere. Hattest du ein perfektes Match? Also jetzt fußballerisch gemeint?
Ich glaube schon. Ja, das Einzige, was mir bis dato gefehlt hat oder wirklich ausgeblieben ist, ist leider der WM-Titel aus diversen Gründen. Aber ich bin glücklich über meine Karriere, ich bin glücklich über meine Titel, aber auch das, was ich habe erleben dürfen, wo mich aber auch der Fußball hingebracht hat. Und von daher würde ich von mir wirklich behaupten, dass ich mich nicht beschweren kann. Eher wahrscheinlich dann mit Demut, aber doch mit extrem viel Stolz zurückblicke.
Aber gibt es dieses eine Spiel, wo du sagst, genau das war das perfekte Match?
Es ist echt super schwierig. Ich habe wirklich viele Spiele erleben dürfen, aber tatsächlich, wenn ich jetzt eins wählen müsste, würde ich tatsächlich mein erstes Pokalfinale nehmen. Im MSV Duisburg, ich meine, das war 98. Da haben wir gegen den amtierenden deutschen Meister gespielt, die schon 3, 4 Wochen vor Saisonende klar Meister wurden, nämlich MSV Frankfurt und Hochfavorit natürlich gegen uns. Und wir hatten wirklich einen Sahnetag und haben 6-2, wenn ich das sagen darf, Frankfurt nach Hause geschossen. Und ich habe 3 Tore erzielt. Ich glaube, das ist dann nochmal im Berliner Stadion, wo du dann nachher auch die Hütte voll hattest. Und es war perfekt, weil zu dem Zeitpunkt war auch einmalig MSV Duisburg gegen Bayern München die Männer anschließend gegen uns gespielt. Und somit war Hälfte des Stadions blau-weiß in unseren Farben. Und das würde ich dann doch tatsächlich nehmen als wirklich ein extrem besonderes Spiel.
Wenn man so ein bisschen recherchiert und nachliest, hattest du ja erstmal gar nicht so den Wunsch, Fußball zu spielen. Du wolltest Tennisspielerin werden.
Ja, immer, also das war wirklich, bis heute liebe ich Tennis. Das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingssportarten neben Fußball. Aber tatsächlich zu meiner Jugendzeit waren natürlich Glanzzeiten von Steffi Graf, Boris Becker, Ivan Lendl, also wirklich die ganz Großen in meinen Augen und habe mit meinem Bruder vor allem auch wirklich bis zum Erbrechen Tennis gespielt. Und da fehlte aber damals ein bisschen das Geld. Und sollte aber dann tatsächlich, ich glaube, mit 11, 12 ein Probetraining machen. Das haben dann meine Eltern versucht dann zu stemmen. Fiel aber aus, ich weiß nicht mehr warum. Und ich wüsste nicht, wo ich hingegangen wäre, wenn das zustande gekommen wäre. Und natürlich, dass auch alles irgendwo gepasst hätte, in der Tat, ja.
Ja, vielleicht hätte ich dann heute mit einer Wimbledon-Siegerin gesprochen.
Ja. Wäre auch mega, das stimmt. Der mal fragen, ist schon großartig.
Ja, und dann, weil Tennis nicht klappte, da hast du gesagt, ja, geh ich mal ein bisschen kicken oder.
Habe ich gedacht, komm, versuchst du die andere Sportarten, ein Ball ist ja nicht so schwer, kriegst du das schon hin. Und habe dann eigentlich, ich habe einen älteren Bruder, der ist 3 Jahre älter, auch immer Fußball gespielt. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, was für eine Sportart. Und dann bin ich immer wieder mit ihm zum Training gefahren, natürlich nur also habe nur zugeguckt oder dann dort auf dem Bolzplatz ein bisschen gekickt. Und irgendwann haben wir dann gefragt, ob ich als einzige Mädchen da mal mittrainieren darf. Nicht bei meinem Bruder, weil, wie gesagt, 3 Jahre älter, das war too much. Aber dann halt bei den Kleinen in dem Fall. Und man hat mich anscheinend nicht so doof angestellt, dass sie gesagt haben, oh komm, das Mädel nimm mal mit. Und ja, so fing es an. Habe dann mit 6 Jahren angefangen. Auch eine wunderbare Zeit, 6 Jahre bei den Jungs spielen dürfen. Zu meiner Zeit musste ich damit 12 wechseln. Heutzutage ist das schon sicherlich ein bisschen fortgeschrittener, dass Mädels auch mal bis 15, 16, 17 bei den Jungs spielen können, wenn das natürlich passt vom Niveau, was ich großartig finde. Ja, und dann, ich weiß auch noch, ich habe Rotz und Wasser gehört, als ich zu den Mädchen wechseln musste. Ich wollte nicht, ich wollte bei meinen Jungs bleiben. Ja, und bin dann mit 12 auch im Düsseldorfer Club Garatha SV gewechselt. Habe dort 4 Jahre gespielt, die letzten beiden Jahre Mädchen und Damen gespielt. Und dann bin ich mit 16 in die Bundesliga gewechselt. Und dann ging es weiter.
Wie kam das denn damals so an im Umfeld, Nachbarschaft, Familie, Freundeskreis, Freundinnenkreis? Oh, ich Ball. Heute
Also
ist
wirklich,
ja
ja.
tatsächlich ganz was Besonderes und alle finden das toll. Früher, zu der Zeit war es ja, ich übertreibe jetzt noch nicht so ganz
Ja,
gesellschaftsfähig.
also ich glaube, heute ist es, behaupte ich, nichts mehr Besonderes, sondern einfach normal. Und früher war es dann eher was Besonderes. Aber gerade als ich wirklich klein war, ich sah auch immer aus wie ein Junge, immer nur kurze Haare. Ich war auch immer nur draußen, habe auch eigentlich immer nur mit Jungs gespielt, weil wir haben geklettert, Baseball gespielt, jeglichen Quatsch gemacht. Tatsächlich wenig Freundinnen dann zu der Zeit gehabt, weil Mädchen ja halt einfach was anderes gerne gemacht haben. Ich war tatsächlich eher ein bisschen mehr aktiv. Von daher war es für mich immer normal und weiß nur, dass immer auch die, auch im Fußball, erstmal haben sie am Anfang nicht geglaubt, dass ich ein Mädchen bin. Und als es dann so war, glaube ich, weil man einfach auch recht ordentlich mitgehalten hat und einfach ja auch ein bisschen gekickt hat, war es dann einfach auch normal und völlig in Ordnung. Und dementsprechend, ja, habe ich tatsächlich zu meiner Zeit auch in der Bundesliga-Zeit nie wirklich extrem doofe Sprüche erfahren. Natürlich hast du die mal gehabt, wenn du dann am Anfang auch auf gefühlten Pferdewiesen gespielt hast, dass du dann die alten Opis da hattest, die dann natürlich alle Bundestrainer waren und weitaus mehr Ahnung haben als die auf dem Platz. Aber ich persönlich muss sagen, dass ich glücklicherweise zu meiner Zeit nie wirklich irgendwie mit doofen Sachen konfrontiert worden bin. Im Gegenteil eigentlich. Und das, was dann doof rüberkam, das haben wir dann halt versucht, durch Leistung wettzumachen.
Jetzt hast du ja gesagt, eigentlich müsstest du ja ein Poster von Steffi Graf in deinem Kinderzimmer haben, aber welche Vorbilder hattest du dann im Fußball?
Aber tatsächlich, ich habe nicht viele Vorbilder, also nicht wirklich, aber früher tatsächlich auch noch zu meiner Jungszeit, stand ich total auf Lothar Matthäus. Hab dann auch zum Abschied, werde ich auch nie vergessen, in Lebensgröße aus Pappe, Lothar Matthäus, der war zu der Zeit, hat dann Inter Mailand gespielt. Ja, völlig jeck, witzig. Und Steffi Graf natürlich, das war eine Persönlichkeit, die ich irgendwie immer mal hab kennenlernen wollen, aber ist mir bisher ferngeblieben. Ansonsten, na, ich fand früher im Fußball, fand ich ja zu meiner Zeit Ulf Kirsten als Stürmer einfach auch super interessant, war auch so ein kleiner Bulle. Mochte ich irgendwie, ähnelte ein bisschen mehr oder ich ihm, wie auch immer. Das fand ich noch ganz nett, aber tatsächlich habe ich jetzt nie dann wirklich diesen reinen, sag schnell, das Vorbild gehabt, sondern dafür fand ich irgendwie, dass viele weitaus interessantere Dinge können und dementsprechend schaue ich mir dann lieber vieles von vielem ab.
Wie war dann der Übergang von den Juniorinnen zu den Seniorinnen? War das kompliziert? War das einfach?
Ja, dadurch, dass ich in Garrad gespielt habe, habe ich die ersten 2 Jahre halt nur Mädchen gespielt und dann gleichzeitig Mädchen und Damen. Das hilft oder half mir schon mal im Erwachsenen oder gegen Erwachsene spielen zu können. Ja, und dann war mit 16 klar, dass ich auf jeden Fall aus dem Mädchen komplett raus muss. Und dann ja, hatten wir 2 Optionen. Zur damaligen Zeit gibt es heute nicht mehr DJK Rheinfranken in Düsseldorf. Die haben auch zu seiner Zeit Bundesliga gespielt. Ja, und dann zur damaligen Zeit Rumen Kaldenhausen in Duisburg. Und die waren wirklich super engagiert, haben sich wirklich sehr intensiv um mich gekümmert, bemüht, immer wieder mal angerufen, auch mal nach Spielen gefragt, wie es mir geht. Also wirklich großes Interesse gezeigt. Und dann war für mich klar, dass ich dann nach Duisburg wechsle. Für mich, ich weiß noch meine Verhandlung. Ich war 16, also mein Papa hat die Verhandlung geführt, aber ich saß dann da brav auf der Couch, ganz lieb. Und dann hat er da irgendwie eine Summe genannt, in D-Mark-Zeit noch. Und dann haben die auch doof geguckt und dann, das ist aber frech für eine Spielerin, die gerade aus der Kreisliga gefühlt kommt. Und mein Papa hat immer gedacht, nee, nee, wir haben 2 Spiele gesehen von ihnen, die spielt. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Und ich habe nur gedacht, ah, oh Gott, halt den Mund, das war mir echt unangenehm. Aber es hat funktioniert. Ich bin dann nach Duisburg gewechselt. Da waren zur damaligen Zeit alle Großen, nämlich Martina Voss, Maren Meinert, wirklich großartige Jutta Nagenbach, die man heutzutage leider nicht mehr kennt oder auch zum Teil verstorben sind. Aber wirklich, wie ich das so schön sage, gerne Maschinen. Und da habe ich schon gedacht, aber es war eine großartige Zeit. Und tatsächlich, ich habe fast immer gespielt.
Da hat der Papa recht gehabt. Hast du
Ja,
mich
das stimmt.
neugierig gemacht, wie hoch waren denn so diese Summen da?
Das war damals, das weiß ich noch, wirklich 400 oder 500 D-Mark. Das war, ja, und dann halt noch zusätzlich, aber da hatten wir dann nichts mit am Hut, dass ich abgeholt werde und nach Hause gebracht, weil halt Düsseldorf, Duisburg und wir haben abends um 20 Uhr trainiert. Also es war schon sportlich. Die Anfangszeiten, das macht es mir ja heute ein bisschen einfacher als Trainer, dass wenn dann Spieler oder Spielerinnen kommen und sich beschweren, dass sie so einen anstrengenden Tag haben und müssen arbeiten oder nicht mehr arbeiten, dann sage ich nur, hey Leute, ich habe zumindest auch ein paar Jahre wirklich 8 Stunden gearbeitet und habe dann abends um 20 Uhr trainiert und war dann erst um 23, 24 Uhr im Bett und das jeden Tag, aber mit extrem viel Liebe und Leidenschaft, das geht.
Wahnsinn. Wann hast du gemerkt, dass du vielleicht auch besser bist als andere? Oder anders gefragt, wann haben es andere gemerkt, dass du besser bist als andere?
Ja, ich glaube direkt dann wahrscheinlich auch, also ich jetzt gar nicht. Ich habe einfach Freude. Für mich war einfach immer der Erfolg, der Team Spirit. Ich hatte wirklich immer tolle Mitspielerinnen in Duisburg, wo ich mich einfach extrem wohl gefühlt habe, die mich aber auch geformt haben und mich aber auch getreten haben. Also ich war in sehr guten Händen. Für mich stellte sich die Frage nicht. Ich wollte immer mit den Besten der Besten spielen. Das war, ich habe ein Interview, da war ich 10. Ob ich das gesagt habe, weiß ich jetzt nicht, aber ich würde es wahrscheinlich blind unterschreiben, dass ich gesagt habe, ich will Fußballprofi werden und ich will einfach Nationalmannschaft spielen und ich will zu den Besten der Besten gehören. So, und das war für mich eigentlich immer das, was für mich zählte. Und ja, ich glaube, schöne Bestätigung hast du, wenn du natürlich deine erste Saison in der Bundesliga spielst, sondern direkt auch dein erstes A-Nationalmannschaft-Länderspiel machen durftest. Ich glaube, dann zeigte sich schon irgendwo, okay, eine interessante junge Spielerin, auf die wir erzählen können. Und dementsprechend hat sich mir nie die Frage gestellt, wie gut ich bin, sondern ich wollte es einfach immer auf den Platz bringen und habe es geliebt und liebe es bis heute.
16 Jahre Duisburg und
Ja.
ich dachte, das wäre ein Druckfehler, aber es ist kein Druckfehler, ne? 271 Spiele, 353 Tore. Die Quote kann ich gar nicht ausrechnen, das ist ja Wahnsinn.
Ja, 16 Jahre Duisburg, genau. Ich glaube, ich wäre auch, wie sagt man so schön, da auf dem Platz gestorben, aber da gab es dann so viele leider Veränderungen im Vorstand und in der Geschäftsführung, ja, die da, also es war wirklich keine einfache Entscheidung für mich jetzt, eine goldene Entscheidung, weil ich habe einfach nochmal was von der Welt erleben dürfen. Ich bin aber eigentlich so ein kleiner Heimscheißer, von daher war es nicht einfach, aber dann nochmal Schweiz, USA erleben zu dürfen, dadurch natürlich auch großartige Kontakte zu knüpfen, half mir natürlich jetzt, dass meine Türen ein bisschen weiter offen sind. Aber ja, für mich war nie im Vordergrund wirklich immer das Geld, weil wir haben wahrhaftig alles in Duisburg gehabt, aber kein Geld, sondern eher für mich wirklich das Umfeld, dass du dich gut fühlst, dass du aber auch eine Mannschaft hast, die dich weiterentwickelt, die Spaß macht, die aber auch natürlich erfolgreich spielt, weil ansonsten macht das alles keinen Sinn für mich. Und dementsprechend waren es tatsächlich echt zum größten Teil wirklich wunderbare Jahre.
Bei 16 Jahren und bei so einer Quote und bei so vielen Erfolgen, das kann man alles nachlesen. Wenn ich das alles jetzt hier vorlese, dann brauchen wir noch 2 Stunden. Hattest du nicht mal auch mal Angebote, wo du zwischendurch mal gesagt hast, ich glaube, das muss ich dann doch machen? Da kamst du in Zweifel?
Es gab zweimal Situationen, wo ich tatsächlich intensiv Gespräche mit anderen Vereinen geführt habe. Zu der Zeit oder zu meiner wirklich aktiven Zeit muss man ja auch wissen, dass eigentlich Deutschland so die Hochburg war in Europa und auch fernweg, also sprich aus den USA kommender, weil wir einfach wirklich die stabilste Liga hatten. Wir hatten 12 Monate immer wieder Spielbetrieb. Das hast du ja in ganz vielen anderen Nationen und Ländern nicht gehabt. Dementsprechend war schon zu meiner Zeit eher, dass alle nach Deutschland wollten und nicht ins Ausland wie zum Teil jetzt. Von daher ist das sicherlich noch mal ein bisschen komplizierter. Wir waren mit Duisburg immer oben. Also wir haben immer um den Titel mitgespielt. Also es war jetzt nie so, dass ich irgendwo zwischen 4, 5, 6 gespielt habe, sondern für mich gab es relativ wenig Gründe eigentlich zu wechseln, außer vielleicht finanziell tatsächlich. Aber ja, wie man sieht, ich bin treu geblieben.
Wie war denn sonst, auch da wieder aus der Blase raus, die Anerkennung Frauenfußball in Deutschland, um das zu verstehen mit heute?
Ja, wir mussten kämpfen. Also wir haben zum Teil, wie gesagt, um 20 Uhr abends trainiert, und das über Jahre. Wir haben zum Teil auch auf Asche trainiert. Also was es heutzutage glücklicherweise gar nicht mehr gibt. Es kam dann so langsam ins Rollen auch über die Nationalmannschaft, dass du in diese Sportfördergruppe gehen konntest. War natürlich auch nicht für jedermann irgendwo ja interessant. Ich persönlich fand es interessant, war 4 Jahre dann praktisch bei der Bundeswehr, aber hatte wirklich großartige Voraussetzungen. Du hast halt eine normale Grundausbildung, die heute auch schon wieder anders ist. Zu meiner Zeit waren es wirklich 2 Monate Ausbildung. Ich habe vor kurzem mit einer ehemaligen Mitspielerin gesprochen, die noch bei der Bundeswehr ist. Die haben heutzutage 3 Wochen Ausbildung und dann sind sie durch. Also ist alles ein bisschen runtergeschraubt, was ja schön ist. Ist ja auch alles gut, weil du in vielen Bereichen das gar nicht mehr so zeitlich stemmen kannst mit den Terminen international. Und da fing es aber an, dass man dann ein bisschen professioneller arbeiten konnte. Und ja, die Anerkennung dann auch mit den Spielzeiten, wo du gespielt hast, das war sicherlich schon noch früher, wo wir immer mal ein bisschen kämpfen mussten, was heutzutage auch wieder normal ist oder zu besseren Primetime-Zeiten auch nicht immer. Da ist man immer noch am Kämpfen, aber trotzdem ist man da wirklich auf einem guten Weg, sprich Anerkennung. Aber wir früher, ja, mussten mehr tun. Ich glaube, wir brauchen uns nicht über die ganzen Prämien, die du bei den Europameistertiteln vor meiner Zeit und mit Kaffeeservice etc., da brauchen wir uns auch nicht mehr weiter darüber zu unterhalten. Wir hatten sicherlich schon auch ein bisschen Prämie, aber auch im Vergleich zu heute ist das wirklich gar nichts. Und das finde ich aber wiederum mega, mega schön, weil wir waren schon auch ein Teil, der dazu beigetragen hat, dass es heute weitaus normaler ist und viel, viel professioneller. Und das ist einfach großartig zu sehen in der in der Frauenwelt, sage ich mal, im Frauenfußball. Und das macht dann schon auch stolz.
Kurzer Sidekick dann auf heute, wenn du das alles heute siehst, denkst du manchmal, ich wäre gerne jetzt Spielerin oder sagst du, nee, mit der Leidenschaft war das ja damals ja ganz, ganz anders. Da war es vielleicht, ich sag's mal in An- und Abführung, nicht so versaut wie heute.
Ja, das ist, ich bin ja jetzt in der Position als Trainerin und habe natürlich jetzt auch andere Generationen im Training. Und du kommst immer wieder darauf zurück, früher haben wir. Und da gab es nicht hier mit Belastungssteuerung und Overload und Unterload und die ganzen Testungen und etc. pp. Und das ist sicherlich schon was, was ich total interessant finde und auch befürworte. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es einfach Dinge, wo ich sage, da müsste man schon noch wieder noch eine Scheibe von früher mitnehmen. Täte auch ganz gut, um einfach auch ein bisschen härter und abgehärteter auch irgendwo in die Geschichte reingehen. Auch gerade was so Belastungssteuerung, auch mentale Schwächen und Stärken, sowas gab es bei uns früher gar nicht. Das waren Tabuthemen. Heute ist es extrem sensibel. Und was gut ist und was wirklich wichtig ist, dass man auch offen darüber spricht. Aber ich persönlich finde, dass es, na, ich bin froh, wie es ist, wirklich, ich mit früher mein Extra-Training mit Gewichten an den Füßen und bin auf Asphalt und habe einfach bescheuert meine Sprints gemacht. Ich glaube, wenn du es heute wahrscheinlich irgendwem erzählen würdest, der wird wahrscheinlich, die Trainerlizenz abgeben und sagen, du hast keine Ahnung von Fußball. Vielleicht aber auch nicht. Und dementsprechend ist der Wandel schon ganz gut. Manchmal tut es nicht gut, dass es zu schnell geht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich froh, wie es bei mir war und genieße es tatsächlich heute auf der anderen Seite, aber trotzdem top arbeiten zu können.
Hypothetische Frage, mit diesem ganzen wissenschaftlichen Zeug, glaubst du, dass du dann noch besser geworden wärst? Hast du auf deinen Körper geachtet? Hast du damals schon auf Ernährung geachtet oder war das alles irgendwie gar nicht präsent?
Nicht wirklich, überhaupt nicht. Also du hast schon grundsätzlich logischerweise dadurch, dass du eigentlich jeden Tag trainierst und dadurch, dass ich natürlich so ehrgeizig war, bist du schon auch weitaus disziplinierter umgegangen als ein normaler Mensch. Das machst du automatisch, aber jetzt gerade im Vereinswesen haben wir relativ wenig Aufklärung bekommen, was Ernährung angeht, wann du dich ernähren sollst, wie du dich ernähren sollst. Du hast keine Abläufe bekommen, du hast keinen Tagesablauf bekommen. Auch die Eltern nicht, was ich immer noch für extrem wichtig empfinde, weil nicht jeder immer alleine wohnt, sondern oft auch noch die Eltern kochen, die natürlich dann auch die wenigste Ahnung haben, wie man als Leistungssportler eigentlich überhaupt zu ernähren hat. Das haben wir immer so ein bisschen stückchenweise mitbekommen oder erfahren über die Nationalmannschaft. Da war schon relativ früh, dass sie auf Ernährung geachtet haben, uns auch immer wieder aufgeklärt haben, immer wieder Präsentationen. Die fanden wir am Anfang natürlich extrem langweilig, aber es ist wahnsinnig wichtig und wie gesagt, ich persönlich glaube, dass ich jetzt nicht der extrem gesündeste Typ bin, aber auch nicht der extrem ungesund sich ernährt. Und Partys machen und Alkohol trinken war sowieso tabu. Wenn man es konnte, dann waren auch die Ersten und die Letzten, die rausgegangen sind, auch keine Frage. Aber das reduziert sich ja alles auf wirklich geringste. Und dementsprechend glaube ich, dass die ein oder andere Verletzung, die ich in meiner Karriere hatte, nicht passiert wären, wenn man diese Erfahrung, dieses wissenschaftliche Wissen, aber du brauchst ja auch wissenschaftliches Wissen, du brauchst ja aber auch die Menschen, die dir das vermitteln. Und wenn du natürlich Trainer hast, die extrem ignorant sind und einfach sagen, dass sie die Weisheit mit dem Löffel gefuttert haben, dann nützt dir die besten wissenschaftliche Ergebnisse nicht. Und dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass mir vieles nicht wissenschaftliche gut tat, aber in der einen oder anderen Sache garantiert hätte ich es gebraucht, um wahrscheinlich dann den einen oder anderen Step noch hätte gehen können.
Du hast Verletzungen angesprochen. Wir haben eben über mentale Gesundheit gesprochen. Es war ja in deiner Karriere auch ein Zeitrahmen, wo du echt auch Zweifel hattest, Kreuzbandriss, wo du gesagt hast, ich glaube 2-4 war es, ich weiß nicht, ob ich noch weiterspielen möchte. Wie war das
Ja.
für dich und wie kam dann die Kehrtwende?
War keine einfache Geschichte. Ich habe ja, also wenn ich eine Verletzung hatte, bei mir war es ja immer, also wenn schon, denn schon anscheinend, ist irgendwie doch definitiv mein Motto, weil ich hatte jetzt nicht so langweilige Muskelfaserrisse, da konntest du ja mit umgehen, da weißt du alles klar, der Ablauf ist, du weißt, wie du behandeln musst, sondern ich hatte immer wieder fing bei mir an, dass ich einen Ermüdungsbruch im Rücken hatte, der ist aber schon wirklich weitaus länger her, aber auch zu meiner Zeit Nationalmannschaft, wo da auch schon der Arzt gesagt hat, irgendwie, wir sollten vielleicht mal drüber nachdenken, dass du aufhörst, weil es war ganz schleichend. Mal hatte ich wochenlang nichts und mal wirklich hatte ich das Gefühl, dass ich gleich sterbe, weil ich gar nichts mehr machen konnte. Aber man hat nichts rausgefunden und ich habe dann zufällig einen Arzt erwischt, der wirklich auch, warum auch immer, aber extrem viel mit Turnen zu tun hatte. Und der hat dann tatsächlich zweimal oder dreimal meine Röntgenbilder sich angeguckt und hat dann entdeckt, dass ich einen Ermüdungsbruch im dritten Lendenwirbel hatte. Und er sagte, das hatte er zu seiner Zeit als beim Fußball noch nie gesehen, sondern eher noch zur damaligen Zeit DDR wirklich bei den Hochleistungsturnern. Aber ich bin da wahrhaftig keine Turnerin und ich bin wahrscheinlich auch wahrhaftig nicht die gelenkigste. Also ich habe eigentlich damit gar nichts am Hut, aber da fing es halt an, dass ich schon 5 Monate raus war mit wirklich Korsett und wirklich extrem intensivem Training im Wasser. Und dann hatte ich immer wieder Probleme mit Dingen, wo ich immer wieder Eingriff hatte. Sei es die Vene war zu, dass die Achillessehne nicht mehr ernährt werden konnte, was man am Anfang nicht dachte, weil man immer dachte, dass die Achillessehne die Probleme hatte, aber die hat gar keine Probleme gemacht. Dann hatte ich unten im Fuß einen Nerv entzündet, wo keiner eine Lösung hatte, wo auch danach der Tarsaltunnel verklebt war, der noch aufgeschnitten werden musste. Also ich hatte echt immer so komplizierte Geschichten, die dann schon Energie rauben, weil ich aber auch grundsätzlich extrem lange mit Schmerzen immer wieder auch gearbeitet habe. Also ich war mir auch nie zu schade. Ich kann gut mit Schmerz eigentlich umgehen, aber das frustriert dann schon. Und dann, ja, kam 2003, war die Weltmeisterschaft auch 5 Wochen vorher in einem Vorbereitungslager habe ich mir einen leichten Faserriss geholt und wurde dann darauf in der Nationalmannschaft behandelt. Aber es war zu der Zeit, sagte man, heute, glaube ich, macht man es auch nicht mehr. Ich muss die letzten beiden Bundesligaspiele spielen, um nominiert werden zu können, anstatt mich einfach laufen zu lassen und zu behandeln. Ja, war natürlich so, dass ich dann natürlich das erste Spiel habe irgendwie spielen können. Das war das Spiel hochdosiert mit Tabletten, aber muskulär machst du halt einfach relativ wenig. Und nach 5 Minuten habe ich gemerkt, alles klar, ich darf nach Hause gehen, weil es wieder gerissen ist. Und habe dann dadurch eine WM verloren und nach dieser WM kam dann 2004 das Kreuzbandriss und da war dann irgendwo bei mir echt Akku leer und wo ich dann einfach keinen Bock mehr hatte und habe dann aber Glück gehabt zu meiner Karrierezeit, dass ich ein tolles Reha-Zentrum in Düsseldorf hatte, die mich natürlich dann schon durch die ganzen Verletzungen ziemlich gut kannten, wirklich in Top-Händen. Und mein Trainer dann sozusagen, mein Reha-Trainer, der mich natürlich intensiv kannte, hat dann irgendwann, lass mich nicht lügen, nach 2, 3 Wochen gesagt, pass mal auf, das war wirklich so, hat mich ins Behandlungszimmer geschmiert, hat mir einen Ball ins Zimmer geworfen, hat gesagt, du hast jetzt 10 Minuten Zeit, zu überlegen, was du willst, ja oder nein. Und dann hat er die Tür zugemacht und dann kam er nach 10 Minuten wieder und hat gesagt, ja. Ja, und dann kam ich back. Und dementsprechend, ja, war das schon, weil ich muss aber auch dazu, ich bin immer schon auch ein Spielertyp gewesen, der musste arbeiten. Also ich kenne ja so viele Kolleginnen von mir, die brauchen ja gar nichts machen, aber haben die Ausdauer, haben die physischen Voraussetzungen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mir alles wieder erarbeiten. Ich bin relativ schnell bei Null. Und dann macht das natürlich überhaupt keine Freude. Also mir hat es nie Freude gemacht, das Reha-Training. Aber ja, im Endeffekt, wenn du dann durch bist, bist du natürlich umso stolzer. Und irgendwo bleibe ich dabei, kommst du stärker zurück, egal in welche Richtung das geht. Und das hat mich, glaube ich, immer wieder auch zurückgeführt und vielleicht auch dahin, wo ich dann zuletzt war.
Du hast ja eben auch mal gesagt, man hat über mentale Schwächen nie reden dürfen oder wollen. Wie hast du das denn klargemacht? Mit dir alleine hattest du welche oder war das wirklich erst du alleine gefrustet und der Reha-Trainer kam und hat dir da rausgeholfen?
Tatsächlich, ich bin jetzt auch grundsätzlich nicht der große Rednertyp. Generell mache dann schon die Dinge auch eher mit mir aus. Ja, und sicherlich zu Hause wahrscheinlich ein bisschen wehleidig, aber ich bin eigentlich nicht so der wehleidige Typ. Ich bin da schon so eher ein sturer Skorpion tatsächlich und schon auch einer, der dann angreift. Aber das war schon eine Phase, ja, die war schon schwierig. Und da brauchte ich dann wahrscheinlich mal diesen gefühlten Schubser oder Arschtritt, um mich da ein bisschen wieder wach zu küssen. Und ja, aber ich war oder bin glücklicherweise nie wirklich der große Typ, der extrem zweifelt tatsächlich. Ich bin da irgendwie jemand, der dann einfach weitergeht und ist, wie es ist. Dann findet es einen anderen Weg, eine andere Lösung. Und gerade auch, wenn ich was will, dann will ich es. So, und dann werde ich alles daran setzen. Und dementsprechend war das eine kurze Phase, die doof war. Auch anschließend dann 2 Jahre später meinen Vater verloren. Das war auch nochmal ziemlich doof. Aber ich bin eher jemand, der das tatsächlich mit sich selber ausmacht.
Und statt aufhören, wurden es dann tatsächlich noch 10 Jahre, ne? Schon irre.
Ja.
Wie kam es dann zustande, tatsächlich nach 16 Jahren Duisburg, 2011 nach Zürich zum FC? Wie kommt sowas dann zustande? Weil sportlicher Fußball, lass mich lügen, so stecke ich jetzt auch nicht drin, war jetzt ja auch nicht Top 5
Ja,
in der Welt, oder?
genau. Also es kam natürlich alles hinzu. Es war natürlich erstmal mit Duisburg hatten wir haben 2009 noch den UEFA, jetzt Champions League, das erste Jahr stattfand, haben wir direkt gewonnen, sind dann im zweiten Jahr 2010 mit Duisburg in allen nationalen, internationalen Wettbewerben, sprich Pokal, sprich UEFA Cup, leider Gottes immer gegen deutsche Mannschaften im Viertelfinale rausgeflogen, wo es dann schon Unruhe gab, wo sie dann einfach auch in dem Fall war es Martina Voss damals einfach rausgetreten haben, wo wir Spielern überhaupt nicht involviert waren, wo wir Spielern überhaupt nicht mit einverstanden waren, wo sich nachher herauskristallisierte, dass zur damaligen Zeit die Vereinsführung sich einfach extrem verkalkuliert hat und schon mit Geldern kalkuliert hat, was ab Halbfinale eigentlich man bekäme. Und im Fußball kann es nur mal passieren, dass du halt das Halbfinale nicht erreichst. Und so fing die Unruhe an. Dann kam natürlich die berühmte Weltmeisterschaft 2011, die am Anfang oder generell für mich und muss aber dazu sagen, auch für Birgit Prinz, nicht hervorragend lief, insgesamt für die komplette Mannschaft nicht. Das war wirklich eine nicht gelungene Weltmeisterschaft, wo wir dann auch hochverdient gegen dann den damaligen Weltmeister Japan im Viertelfinale rausgeflogen sind. So, und da musst du erstmal einen Cut machen, bist dann nach Duisburg zurückgekommen, wo du dann einen Neuling als Trainer hattest, völlig in Ordnung, der dann ja, meinte, dann muss man irgendwo akzeptieren, ist auch für mich völlig in Ordnung zu sagen, dass eine Inka Grings nach 16 Jahren wir nicht mehr als Spielführerin brauchen, weil er will eine junge Spielerin haben. Habe ich dann auch respektiert, habe aber dann gleichzeitig gesagt, okay, wir haben 2 Tage später ins Trainingslager gefahren. Dann habe ich gesagt, ich bin zu professionell, ich will mich vernünftig verabschieden, ich will mit in das Trainingslager. Im Übrigen war der Trainer da nicht dabei, weil der im Urlaub war, macht ja auch Sinn. Und anschließend aber gesagt, dass ich da nicht mehr spielen möchte, auch nicht unter diesen Voraussetzungen. Ja, und dann war es total kurios tatsächlich. Wir hatten einen Bomben, ich muss das echt sagen, ja, darf man eigentlich nicht Bomben sagen, aber ein übermäßig gutes Angebot zur damaligen Zeit aus Russland, was man nicht ablehnen kann eigentlich, wirklich nicht zu der Zeit. Und eigentlich waren wir schon gefühlt da, hatten auch schon die Tickets zu Hause tatsächlich.
Und dann aber über eine Freundin einen guten Kontakt rief die zur damaligen Zeit Präsidentin vom FC Zürich an und hat uns dann eingeladen, tatsächlich Freitagabend angerufen, eingeladen. Wir hatten das Ticket für Sonntag nach Russland und Samstag Zürich mal anzugucken. Und ich bin dann mit meiner Freundin, die dann auch mit mir da gespielt hat, eine Lebensgefährtin, nach Zürich gefahren. Wir haben das Spiel angeguckt und haben gesagt, okay, da ist jetzt ein bisschen Rentnerticken, aber macht Spaß. Haben eine tolle Wohnung da zufällig. Also es passte alles. Das Land wunderschön, Sprache schön, nicht weit von Deutschland weg. Haben zwei Hunde, also alles Bene. Haben dann gesagt, alles klar, sind wirklich nachts um 24 Uhr nach Hause gefahren und haben dann Russland abgesagt. Da war natürlich dann auch Polen offen, weil natürlich der Agent, der das eingeleitet hat, der wahrscheinlich eine Menge Kohle verloren hat. Und sind dann nach Zürich gegangen. Aber es war eine großartige Entscheidung. Das muss ich ja vorweg sehen, weil dann nicht mehr der sportliche, logischerweise für mich große Aspekt war Nationalmannschaft, weil ich auch nach der WM erstmal gesagt habe, ich muss mal darüber nachdenken, was ich will. Weil das lief nicht alles gut ab und nicht sauber ab. Und das muss man dann auch erstmal ein bisschen sacken lassen. Und dann kam Zürich, genau. Aber es war bis heute eine großartige Entscheidung, weil wir bis heute tolle Freundinnen haben. Wir haben alles abgeschlossen in Zürich, was wir hatten. War die einzige Mannschaft, die spontan, wenn wir eine Party gemacht haben, wo alle kamen, da hat keiner gefehlt. Alles gewonnen. Ich glaube, wir haben eine gute Mischung gefunden.
Ja, glaube ich, auch Spaß und Erfolg. Da hast du ja auch das Double gewonnen,
Toll.
soweit ich weiß, ne?
Ja, genau.
Und da die Quote ja auch nicht so schlecht, 31 Spiele, 55 Tore, ist auch wieder mehr als ein Tor pro Spiel. Großartig.
Ja.
Was war das für ein Niveau damals in der Schweiz?
Boah, ich glaube.
War es dann Rentnerkicken, wie du so schön gesagt hast, oder?
Ja, ich muss ja dazu sagen, nach Schweiz sind wir in die USA und sind dann nochmal zurück nach Deutschland. Und USA war echt nicht so schön. Und dann habe ich noch in Köln gespielt, zweite Liga. Also ich würde so vermuten, ungefähr Top zweite Liga war jetzt so vom Gefühl her das Niveau zu der Zeit. Es war auch so das Anfangsstadium, wo Schweiz sich ein bisschen aufstocken wollte, waren auf jeden Fall auch 5, 6, 7 Jahre hinter Deutschland hinterher. Ja.
Und dann bist du parallel, weil gerade Katrin Hendrich ja wechselt nach Chicago,
Ja, ja.
13 nach Chicago zu den Red Stars. Ganz woanders. Ich glaube, damals war ja, ich sage ja, ich glaube, USA schon auch gut im Frauenfußball, ne?
Total, es war extrem kurzfristig, weil wir hatten eigentlich noch einen laufenden Vertrag. Und das war ja auch zu der Zeit mit dem Ligabetrieb, ist das ja schon super schwierig, USA. Du fängst ja, glaube ich, im April an und endest dann Ende Oktober, was jetzt nicht so extrem lukrativ ist, generell. Und dann kam die Anfrage und muss dazu sagen, dass Zürich super fair war und hatten dann nach dem Pokalfinale auch gehen lassen. Wo wir echt dankbar drum waren, haben aber dadurch einen Monat praktisch verloren. Als wir dann dahin kamen, war es eigentlich nicht mehr machbar, praktisch in die Playoffs zu kommen. Aber es war ein Riesenhype. Es war mega interessant, einfach auch mal zu spüren, was da für eine Wertschätzung und Anerkennung ist. Ich glaube, das ist einfach extrem entscheidend. Das ist einfach das, was uns hier fehlt in Deutschland. Immer noch im Vergleich zu Europa haben wir, finde ich persönlich, eine der wenigen nicht hundertprozentigen Wertschätzungen oder erhalten wir. Wenn ich überlege, dass ein Premier League-Spieltag von den Männern abgesetzt wird, nur weil die Frauen bei einer Weltmeisterschaft 2019 im Halbfinale stehen. Ich glaube, das wird es hier in Deutschland nicht geben. Und das finde ich halt einfach. Und das ist in den USA natürlich nochmal extremer. Wobei ich Riesenprobleme hatte mit den Plätzen, weil wir haben ja dann nicht in reinen Fußballstadien gespielt, sondern zum Teil dann auf den Footballplätzen. Und da waren, glaube ich, 500 Millionen Linien, bis ich erstmal gecheckt habe, wo die Auslinie ist. Und also das war echt eine Katastrophe. Aber es war großartig. War eine tolle, tolle Erfahrung. Wunderschöne Stadt auch. Ich war vorher noch nie in Chicago, immer nur in den Hotels mit der Nationalmannschaft. Ja, war beeindruckend, wie die arbeiten tatsächlich.
Und da war deine Quote aber nicht ganz so gut, denke ich.
Ne, es war,
Drei Tore, was machen wir denn da?
da müssen wir nicht weiter
Schweiz?
drüber reden.
Ja, eine schlechtere Saison kann man ja mal verzeihen. Wie hast du Sport damals in den USA gemacht? Viele sagen ja, das Stichwort Wertschätzung mal weg, auch vom Geld. Sport ist diesem Land so wichtig. Jeder kann überall Sport treiben. Bei uns rennt der Hausmeister rum und schließt die Halle auf oder nicht, wenn du mal kicken willst in der Halle. Das ist ja
Ja.
wirklich. etwas schwierig und da sind alles offen und du kannst überall Sport treiben. War es wirklich so?
Boah, es ist so. Es ist aber auch im Fernsehen. Also da liefen Sportarten, die habe ich noch nie zuvor gesehen oder gehört. Aber wirklich. Und das ist halt einfach echt beeindruckend. Und jeder spielt halt irgendwo, ne? Ich meine, wir waren jetzt in Chicago, da ist jetzt auch nicht so extrem, extrem viel Grün. Aber du hast überall Plätze, Freizeit, da. Das ist einfach. Ich meine, wir jammern ja auch in Deutschland rum, dass wir die Straßenkicker verlieren oder vermissen, weil du einfach wenig Möglichkeiten auf der Straße hast. Wo ich groß geworden bin, da hatten wir auch nichts. Da waren Wohnblöcke, da hatten wir irgendwo einen kleinen ja, Bolzplatz, wo Glasscherben drauf waren und alles. Aber da haben wir jeden Tag drauf gekickt einfach und einfach jeden Quatsch gemacht. Und das wird einfach extrem genommen. Oder bei uns vor unserer Wiese, vor unserem Balkon, haben wir auch immer Fußball gespielt oder Baseball gespielt und haben das dann auch geändert, dass die dicke Steine da draufgestellt haben, dass die Rasenfläche weggenommen haben. Also das wiederum USA, das ist gigantisch. Also das kann man einfach echt nicht anders sagen. Das ist schon beeindruckend. Das macht dann schon echt mehr Spaß.
Aber dann nur in anderen Aufführungen eine Saison, dann kommst du erst FC Köln nach Deutschland. Wolltest du nicht mehr?
Genau,
Warum
ja.
nicht mehr? Was war da der Grund, dass du nochmal dann zurückgekommen bist?
Genau, es war, wie gesagt, wir kamen recht spät hin, haben dann eigentlich auch noch für unsere Verhältnisse eine gute Saison gespielt, aber haben die Playoffs nicht mehr geschafft, sodass du dann auch Anfang September, meine ich, fertig warst, was echt schade war. Ja, aber dann war irgendwie klar, dass die sich da verändern wollen. Und wir wollten dann auch wieder zurück, weil auch unsere Hunde zu Hause waren tatsächlich. Und habe dann schon die Überlegung gehabt, ganz aufzuhören, weil irgendwann reicht es ja dann auch mal. Aber dann kam tatsächlich die Anfrage von 1. FC Köln. Lebe in Köln, ich komme zwar gebürtig aus Düsseldorf, aber war immer schon irgendwie Köln-Fan, weiß auch nicht, was in der Muttermilch falsch
Ich wollte
war,
gerade sagen, Düsseldorf
aber
und Köln.
ja, ich war. Es
Oh.
war ein Drama für meine Eltern früher. Es war so schlimm. Die mussten immer nach Köln und mir irgendwas Dämliches kaufen. Aber es war, wie es ist. Ja. Und dann habe ich nochmal überlegt, weil USA war wirklich großartig, aber für mich hat es einfach keinen Spaß gemacht, weil zu der Zeit die Qualität nicht das Entscheidende war, sondern da war wirklich der physische Aspekt und einfach nur marschieren. Also wirklich einfaches Beispiel, wenn du eine normale Passform gemacht hast. Das hat da kein Schwein interessiert, ob der Ball ankommt oder nicht. Hauptsache, du hast Speed und Tempo, wo ich aber immer gedacht habe, ey, das passt doch nicht. Also, es muss ja schon der eine mit dem anderen ein bisschen zusammenhängen. Und ich war ja schon grundsätzlich egal, ob ich egoistisch logischerweise bin als Stürmer oder nicht, aber schon noch immer der spielende Stürmer. Und wenn du dann echt die Bälle nicht bekommst oder gar nicht das Zusammenspiel hattest, boah, es hat mir echt keinen Spaß gemacht. Das war echt schade. Und dann habe ich gesagt, komm, Köln wird aufsteigen, wollen jetzt nicht so viel investieren, aber nochmal zum Abschluss hier ein bisschen. Und das war auch super. Haben es nicht geschafft, ein Punkt hinter Sand. Das war ärgerlich, aber war für mich auch nochmal ein toller Abschluss, wo ich dann aber auch mit mir wirklich komplett im Reinen war und dann auch gesagt habe, die aktive Karriere, das reicht. Da fühle ich mich gut mit.
Bevor wir zur nächsten Karriere kommen, ganz kurz natürlich auch nochmal diesen Block Nationalmannschaft.
Ja.
Vier Länderspiele haben gefehlt, dann hättest du die 100 voll gehabt, ne? Ist das irgendwie im Nachgang scheißegal oder ärgerst du dich doch ein bisschen, weil die 100 klingt ja schon ganz geil, ne?
Ja, irgendwie total. Normalerweise hätte ich auch noch wahrscheinlich 8 Spiele in der Liga spielen sollen, um Gerd Müller zu bekommen. War ja auch mal, das ist ja auch mal der Klassiker mit 365, meine ich, hat er. Ja, aber tatsächlich muss ich irgendwie gestehen, ich glaube, das passt zu mir. Es ist irgendwie für mich so ein bisschen unrunder, ein bisschen mit Ecken und Kanten und wie irgendwie meine Karriere in vielen Bereichen war oder wie viele mich auch irgendwie abstempeln. Ja, ich muss gestehen, dass ich es so, wie es ist, völlig in Ordnung finde. Ich glaube, das auch erstmal so zu erreichen, ist auch aller Ehren wert. Und von daher sind Zahlen für mich nebensächlich mal interessant, logisch. Alles andere wäre gelogen, aber nee, es war die Zeit zum Abschied nehmen, goldrichtig.
Was hat das für dich bedeutet, den Adler auf der Brust zu tragen?
Ach, das Größte. Ich wäre geschwommen in die USA, um die Möglichkeit zu bekommen, den Adler. Na, das war für mich immer, und das ist auch das, was ich heutzutage auch meinen Spielerinnen und Spielern immer wieder vermittle. Ich kann verstehen, dass du mit Schmerzen, mit Tabletten, mit Spritzen, was man nicht machen sollte, aber vielleicht doch ein bisschen kontrollierter, dass man alles daran setzt, um für das eigene Land spielen zu dürfen, die Nationalhymne zu hören. Für mich war immer das Entscheidende, mit dem Besten der Beste zu arbeiten. Und das macht einfach am meisten Spaß. Und du hast eine wahnsinnig tolle Zeit gehabt. Zu meiner aktiven Zeit, gerade am Anfang, waren wir nicht Profis. Das heißt, du warst aber dann in der Nationalmannschaft mal ein Profi. Konnte schlafen, konnte Mittagsschlaf machen, hast gutes Essen gehabt, Top-Training. Und das war für mich immer klar, da habe ich gesagt, das möchte ich. Ich liebe es, ich bin dankbar dafür. Du bereist Länder, die du vielleicht so sonst nie sehen und erleben würdest. Wir haben in der Ukraine vor 5 Zuschauern gespielt und haben in den USA vor 100.000 gespielt. Also ich glaube, die Geschichte, ist so intensiv mit so vielen Emotionen. Von daher war das für mich immer das Größte für die Nationalmannschaft. Und ich würde jedem und jeder alles daran setzen, dass man das schafft, weil ich glaube, was Größeres gibt es einfach nicht. Für mich, in meiner Vision Nationalmannschaft, gibt es nichts Größeres als die Nationalmannschaft.
War für dich klar, dass du nach der Spielerkarriere auch unbedingt Trainerin werden wolltest?
Am Anfang überhaupt nicht. Ich habe relativ lange gebraucht, um mir tatsächlich so klassisch darüber Gedanken zu machen, was will ich nach dem Fußball, weil für mich war immer nur Fußball spielen, Fußball spielen, Fußball spielen. Bis dann, ja, nicht zum Ende meiner Karriere, aber dann doch so Ende der 20er, dann doch mal Trainerin zu mir kam und sagte, Inka, hast du, denke ich, mal Gedanken gemacht und mal überlegt, einen Trainerschein zu machen? Da habe ich dann gesagt, nee, interessiert mich nicht, ich will Fußball spielen. Und dann hat mir das aber noch eine Person gesagt und dann habe ich mal angefangen, darüber nachzudenken und dann fing es dann an, tatsächlich, als ich in Zürich war. Wir hatten über die Nationalmannschaft konnten wir so extra Seminare machen für Nationalspielerinnen, für die B-Lizenz und A-Lizenz. Alles ein bisschen komprimierter halt, aber trotzdem die ganzen Themenschwerpunkte drinnen. Aber dann halt nur in dem Kreis, war natürlich auch total nett. Ich habe ich dann auch wahrgenommen, fand ich auch total interessant. Aber dann zur aktiven Zeit das nie angewendet und es fing dann bei mir tatsächlich an, intensiv darüber nachzudenken, tatsächlich 2011, als ich dann in Zürich war, weil ich dann auch dort angefangen habe reinzuschnuppern als Stürmertrainerin und habe dann Stürmertrainerin in der Akademie gemacht, mit Jungs U15 bis U21 und das fand ich dann schon irgendwie cool, was auch Spaß macht, weil ich meine, bin auf dem Platz wahrscheinlich geboren und mein Leben lang stehe ich auf dem Platz. Ich glaube, mehr Identifikation und aber auch mehr Wissen kann ich nicht abgeben und mehr geben als das, was ich selber auf dem Platz erlebt habe. Und ich glaube, dass ja, da ich mich am wohlsten und am sichersten fühle. Und dementsprechend war es dann tatsächlich im Laufe der Zeit für mich klar, dass ich nach dem Fußball erhalten bleiben möchte und im Trainerbereich gerne tätig sein möchte.
Und dann, wie es immer so ist, kommt dann der MSV Duisburg wieder um die Ecke.
Ja, es war irgendwo tatsächlich, muss ich sagen, der Kreis schließt sich. Und ich habe dann nach 1. FC Köln, das Jahr war für mich klar wirklich nur ein Jahr. Und es war toll, auch wirklich mit einem guten Gefühl, mit einem guten Gewissen meine Karriere zu beenden. War für mich dann direkt klar, dass ich direkt den Fußballlehrer machen möchte. Also wenn schon, denn schon. Also ich würde jetzt nie halbe Sachen nur machen. Und habe den dann auch direkt gemacht und das war sehr intensiv. Und dann kam MSV Duisburg in der Zeit, was nicht einfach ist, weil du zu der Zeit noch von Montag bis Mittwoch wirklich komplett in der Sportschule Hennef warst, also gar nicht vor Ort. Und dann nur Donnerstag, Freitag und dann gegebenenfalls das Spiel Samstag dort als Trainerin zu starten warst. Ja, und dann kam MSV Duisburg, erste Trainerstation. Irgendwie passt es auch wahrscheinlich zu meiner Geschichte. Kein Geld. Wir hatten relativ wenig Spielerinnen, aber sehr viel Herz. Und das war dann einfach auch für mich, dass wir dann tatsächlich im ersten Jahr auch abgestiegen sind. Und das war für mich als Mensch, aber auch als Trainerin extrem belehrend, weil ich hatte in meiner aktiven Zeit nie was mit dem Abstieg zu tun. Ich wusste noch nicht mal, wo das geschrieben wird. Also wenn man jetzt mal wirklich ehrlich ist. Und das war schon super, super intensiv. Wir haben dann auch einen Sportpsychologen dabei gehabt, wo ich darum gebeten habe, weil es war einfach wirklich der Klassiker. Wir hatten eine tolle Truppe nachher zusammen, die wirklich ihr Herz immer auf den Platz gelassen haben, wir zum Teil wirklich so gut gespielt haben, aber dann, wie es halt ist, du das Ding nicht reinkriegst und dann irgendwie ein dämliches bekommst, also wirklich jede Woche fast dasselbe. wo ich dann nachher auch gesagt habe, also ich glaube, dass ich gut bin. Ich glaube aber auch, dass ich noch jung bin und ich bin wahrhaftig nicht Gott. Und dann will ich schon auch eine Person da drin haben, die sich auch mit diesen Themen wirklich auseinandersetzen. Und da habe dann glücklicherweise auch einen genehmigt bekommen, dass wir einen Sportpsychologen da drin haben. War für mich dann auch nochmal in meiner Entwicklung super interessant, über ein paar Tricks, ein paar Kniffe, dann versuchen, nochmal die Mannschaft anders zu bekommen. Ja, und haben wirklich alles versucht und sind dann tatsächlich das erste Mal abgestiegen. Und das war echt nicht einfach, weil das zu meiner Fußballerzeit überhaupt nicht in Frage kam.
Gehört auch dazu in der Karriere. Und da lernt man vielleicht manchmal mehr
Voll.
im Erfolg, ne?
Du, total. Und dann kam natürlich die Frage, machst du weiter oder nicht? Wo ich natürlich dann bei mir auch logischerweise ein bisschen im Zwiespalt war, weil für mich auch klar war, ich meine, ich bin jung, dynamisch. Am Anfang wollte ich wahrscheinlich zu viel und wollte wahrscheinlich mit dem Kopf durch die Wand. Aber für mich klar war klar, ich will erfolgreich arbeiten. Ich will auch als Trainerin Titel gewinnen. Ich will. Und das war für mich immer, ist immer noch, aber natürlich jetzt in einem gesunden Maß, weil das bin ich einfach und da komme ich her. Und da war natürlich die Frage, ob du weitermachst oder nicht. Und wusstest natürlich genau, dass MSV wirklich gar kein Geld hat. Und das war echt eine schwierige Zeit. Dann kam aber der Fußballlehrer und dann habe ich gesagt, okay, ich kann das gut verbinden. Muss dazu sagen, hatte immer super Kontakt zu den Männern. War auch jeden Morgen dann bei den Männern im Training, konnte auch zum Teil mittrainieren als Trainerin. Also war echt top. Super offene Türen. Für mich auch mega interessant. Und dann war es wirklich so, zweite Jahr Bundesliga, zweite Liga. Wir wollten natürlich direkt aufsteigen. Wir hatten wirklich 2 Wochen vor Saisonbeginn hatten wir 8 Spielerinnen, weil wir einfach kein Geld hatten. Und haben uns dann schon ein bisschen amüsiert darüber, dass wir hier eine Seniorenrunde haben im Training. Und ja, muss aber dann sagen, dass wir noch Glück hatten, gut gearbeitet haben und sind dann echt ohne Punktverlust, auch ein Rekord, dann direkt wieder in die Liga, erste Liga aufgestiegen. Das war schon sensationell und hat mega, mega Spaß gemacht, einfach auch zu sehen, wie dann auch eine Mannschaft wachsen kann. Und war auch nochmal eine tolle Erfahrung für mich. Und dann bin ich aber gewechselt. Genau.
Ist so ein Erfolg, zweite Liga, ohne Verlustpunkte, ähnlich zu definieren wie als Spielerin, was du da alles gewonnen hast? Ist das auch emotional was Ähnliches oder ganz was anderes?
Also ich glaube grundsätzlich echt anders, aber emotional total intensiv. Es war wirklich auch für mich total intensiv, das Jahr, wo wir abgestiegen sind, weil wir wirklich, wirklich viele Spieler hatten, die wirklich zum Teil jedes Wochenende dann Tränen ausgebrochen sind, verzweifelt waren, nicht mehr an sich geglaubt haben, obwohl wir echt gut gespielt haben, kommen aber dann wieder ins Training und geben wieder 100% Knallgas. Also es war schon echt beeindruckend, dann einfach mal diese Entwicklung zu sehen. Hatten auch Spielerinnen dabei, die aus dem Kreuzbandriss kamen, die trotzdem anschließen, wo ich gesagt habe, komm, wir schießen nicht so hoch, ich bringe dich dahin, dass du noch eine Weltmeisterschaft spielen kannst. Das hat sie auch geschafft mit Österreich. Also das ist auf eine andere Art und Weise total ergreifend und einfach auch total motivierend. Also ich glaube, das gibt einfach dann nochmal so eine schöne Bestätigung, warum man einfach grundsätzlich den Fußball liebt. Der ist einfach mit Schmerz und Leid, aber auch mit extrem viel Freude verbunden. Und das dann mal auf eine andere Art und Weise zu erleben, war echt die ersten 2 Jahre als Neuling im Trainerbereich echt brutal, aber total positiv, weil ja, als Spielerin war ich da relativ kalt. Ich wusste, dass ich irgendwann mein Tor mache, aber dafür bin ich zu selbst überzeugt und dann auch ein Tick arrogant auf dem Platz. Aber als Trainerin hast du ja nur bedingt, kannst du ja eingreifen und muss aber sagen, dass ich von Anfang an relativ ruhig war und weil viele auch immer gefragt haben, haben die Füße gejuckt, wolltest du auch nochmal spielen, wie ist es denn direkt danach? Und ich muss sagen, nee, ich bin komplett mit mir im Reinen, glücklich, bin froh, nicht mehr unten laufen zu müssen und genieße jetzt die andere Seite ein bisschen und ja, kann das vermitteln und das macht Spaß.
Spannend, dann Viktoria Köln, B-Jugend, Jungs.
Ja.
Wie ist denn das so, wenn da so kleine heranwachsende, pubertierende Teenager da sind und da kommt eine Frau als Trainerin? Hattest du da Probleme? Konntest du gleich zeigen, wo der Hammer hängt oder gab es doch
Ta
Rücken von den Jungs?
Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich hatte ich anscheinend eine gute Idee. Weil ich habe dann für mich entschieden, okay, bevor die Saisonvorbereitung losgeht, fahre ich wirklich zu jedem einzelnen Spieler und zu seinen Eltern nach Hause, weil Kinder, 15, 16, und stelle mich mal kurz vor, weil ich keinen Bock habe auf irgendwas Doofes auf dem Platz. Und super interessant, weil jedes Gespräch, versprochen, jedes Gespräch haben die Eltern sich informiert natürlich über mich und wussten somit auch die Jungs ein bisschen, wenn sie vor sich sitzen hatten. Und da muss man halt einfach auch sagen, grundsätzlich hilft natürlich selbst eine Vita.
Ja.
So, und dann ist natürlich ja, grundsätzlich erstmal Schachmatt. Aber ich muss sagen, es war super angenehm. Und man sagt halt auch grundsätzlich, U17, schwieriges Alter. Jetzt hast du Viktoria Köln, ist natürlich auch nochmal ein Klientel mit viel Migration, darf man auch nicht vergessen, was überhaupt nicht negativ gemeint ist. Im Gegenteil, es war echt toll. Und ich muss sagen, ich hatte überhaupt nicht diese Probleme. Ich musste eher ein bisschen erziehen, weil in die ersten Wochen mal Leibchen vergessen, mal die Bälle vergessen. Dann kommen halt natürlich Jungs einfach rum und hab dann immer gesagt, das ist gar kein Problem. Fußballschuhe aus, die Turnschuhe angelaufen jetzt. Und dann haben sie natürlich auch drauf geguckt. Und dann, wieso? Ich sage, wir haben keine Bälle hier. Ja, sind ja ärgerlich. Leibchen vergessen, gar kein Problem. Also so ein bisschen Erziehung war dann gut. Das funktioniert dann halt auch irgendwann. Irgendwann raufen die sich auch zusammen. Ich hatte viel mehr Probleme tatsächlich nicht mit den Eltern. Also ich hatte schon Elterngespräche, war das erste Mal, dass ich Elterngespräche hatte. Dann in der Zeit aber viel mehr echt Probleme, was für mich auffällig war in dem Jahr, war wahrscheinlich echt nur Zufall, hoffentlich. Viele Kids, die echt Probleme hatten, weil die Eltern sich getrennt haben. Also das war bei mir eher das größte Problem, dass dadurch natürlich der ein oder andere dann vielleicht mal nicht mit seinem Lächeln zum Platz kam wie gehabt. Aber wenn man es weiß, und ich wusste es glücklicherweise sehr bei sehr vielen, dann konnte man auch gut damit umgehen. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich jetzt keine Prügeleien oder irgendwie so einen Schwachsinn oder dass die rumgezickt haben. Ich glaube, das kannst du relativ gut immer dann noch Regeln auf dem Platz. Also alles freundlich, mal mit Respekt und mal ohne Worte, weil dann gibt es auch nichts zu diskutieren. Aber ich muss sagen, ich hatte eigentlich echt eine coole Zeit. Es hat echt Spaß gemacht, auch zu sehen, wie die Jungs sich entwickeln. Körperlich, das fand ich extrem beeindruckend. Wirklich, das war, wo ich schon echt gedacht habe, wow, wie geht das in einem halben Jahr, wenn du wirklich konstant, und ich lege schon extrem viel Wert auf den physischen Part. Und wir hatten einen Top-Trainer, Athletiktrainer, mit dem ich gut zusammengearbeitet habe. Wie die Jungs sich da entwickelt haben, das fand ich echt beeindruckend. Wirklich. Deshalb war eine coole Zeit.
Klingt schön. Und dann SV Strahlen, Regionalliga, erste Frau Deutschlands, die einen Verein aus den ersten vier Ligen trainiert. Hat dich das Mediale drumherum gestört, dass da immer irgendwie auf dich gezeigt wurde, guck mal, da ist die erste, schafft die das? Skepsis möglicherweise auch in diesem ganzen
Ja.
Mediengeschiss?
Überhaupt nicht. Interessiert mich echt überhaupt nicht. Mir war es klar, dass das passieren wird, aber glaube, dass ich da relativ cool bin. Ich mag's, ich brauche es aber nicht. Tatsächlich muss ich auch wirklich dazu sagen, und ich war schon gut vorbereitet. Also Strahlen an für sich und alle Leute drumherum, die waren sind völlig überrumpelt worden, gerade auch beim ersten Spiel. Ich glaube, da waren ja alle Fernsehsender, die es gibt in Deutschland. Da haben die ja überhaupt nicht mitgerechnet. Mir war es klar, auch im ersten Training, wo ich dann von Anfang an gesagt habe, ich so, okay, pass auf, ich trainiere jetzt, weil das ist wichtig. Wir stehen im Abstiegskampf, haben am Wochenende leider Gottes die Mannschaft, die dann auch aufgestiegen ist in dem Jahr, nämlich Ferl, zu Gast, und wir können nach dem Training halbe Stunde, aber dann nicht mehr, und dann interessiert nur noch jetzt der Fußball, und für mich die Mannschaft, und dann war auch gut, und das war eigentlich, glaube ich, war eigentlich ein gutes Gegenspiel, aber dass da so eine Präsenz herrschen wird, das ist mir schon klar, und aber wie gesagt, ich glaube, dass ich mich darauf gut vorbereitet habe, und von daher durch die Nationalmannschaft und auch, was für mich einfach auch beeindruckend war, die WM 2011 im eigenen Land, das alles mal so mitzuerleben, mit Bodyguards, mit durch den Tunnel in den Hinterausgang und wirklich mit Security mal zu erfahren ein bisschen, dass das, glaube ich, hat mich dann auch ein bisschen geprägt. Ich muss aber dazu sagen, dass wir eigentlich relativ oft und wirklich gut in Deutschland zumindest geschult werden, medial. Von daher half mir das dann schon, und war da relativ entspannt. Hab's genossen, natürlich auch, aber kann dann auch gut sagen, jetzt reicht's, weil ich bin jetzt hier nicht Gott, sondern nur eine Trainerin, und wir reden über Fußball, und dann war auch eigentlich alles in Ordnung.
Und dann die Frage, die wurde dir wahrscheinlich schon 5000 Mal gestellt. Was ist der große Unterschied, ob du Männer trainierst oder Frauen trainierst?
Ja, 500.000 Mal wahrscheinlich. Es ist immer dasselbe, aber tatsächlich gibt es schon klar den Umgang miteinander. Ich möchte nicht sagen, weil ich finde, dass das wäre nicht fair gegenüber vielen Fußballlern, weil auch die habe ich gehabt, die wirklich sehr viel wissen wollen, sehr viel Redebedarf haben, natürlich auch die Aufmerksamkeit brauchen oder auch mal in den Analysen viel fragen, nachfragen. Also das hast du auch. Aber ich glaube grundsätzlich, den Umgang generell ist ein anderer. Männer und Frauen sind da einfach unterschiedlich. Mit Männern kannst du anders sprechen, wo du auch nicht klar meistens das Gefühl haben musst, dass da nachträglich noch was zurückkommt, sondern du sprichst und gehst raus, so der Klassiker, und dann ist gut. Das tatsächlich finde ich auch, dass das überwiegend der Fall ist, was ich aber auch gut finde, weil ich finde, wir brauchen ja einfach auch den Unterschied zwischen Mann und Frau. Mann und Frau denken anders, auch das ist wichtig. Und dementsprechend finde ich persönlich tatsächlich in dem Bereich, wo ich war, ist einfach nur das Sprechen miteinander, wo du dann auch mal ein bisschen, ja, schärfer vielleicht auch sprechen kannst, ohne direkt darüber nachzudenken, shit, was hast du jetzt gesagt? Und eventuell musst du anschließend nochmal mit der Person sprechen, weil könnte ja sein, dass da irgendwas falsch angekommen ist. Diese Gedanken, diese intensiven Gedanken machst du dir weniger bei Männern. Was aber nicht heißt, dass, und das finde ich halt immer auch wichtig, dass man meint, dass Männer da döver sind oder einfacher sind oder stumpfer sind, das würde ich gar nicht so bezeichnen, weil, wie gesagt, ich finde, es gibt auch viele Männer, die auch sehr sensibel sind und einfach auch wissbegierig sind und die auch nachtragend sind. Also, das ist alles in Ordnung, aber die Art und Weise des Umgangs grundsätzlich, würde ich sagen, ist der Unterschied.
Nach Strahlen gab es mehr Angebote von Männervereinen oder von Frauenvereinen?
Nee, Frauenvereine tatsächlich gar nicht, weil die meisten wahrscheinlich auch gesagt haben und gedacht haben, okay, die Inka will eh nur Männer trainieren, also frage ich nicht. Das war tatsächlich schon sehr intensiv so. Und genau, es war dann schon, ich muss halt natürlich dazu sagen, es kam dann Corona, was natürlich dann auch nochmal nicht einfacher war. Und in der Zeit, das ist, was ich am Anfang gesagt habe, war da am Eingang. Ich wollte wahrscheinlich zu sehr dann nur im Männerbereich. Also ich möchte immer noch Männer trainieren. Ich finde es immer noch total interessant, weil es einfach ein Tick anderer Fußball ist und ich nicht einsehe, warum eine Frau das nicht machen kann, grundsätzlich, oder zumindest auch nicht im Trainerteam, weil es geht um Fußball und nicht um das Geschlecht. Das war so sicherlich für mich so ein Part, der war echt schwierig, weil die eine Seite, nämlich die Frauenseite, gar nicht mich angesprochen hat, weil gedacht habe, ich will nur das. Ich mich am Anfang auch so platziert habe, dass ich gesagt habe, ich will Männer trainieren, aber nie gesagt habe, zum Beispiel, ich will keine Frauen trainieren. Also das ist ja Schwachsinn, weil ich will einfach grundsätzlich professionell trainieren. Unter professionellen Umständen will ich arbeiten. Das ist eigentlich das, was ich will. Aber Männer finde ich einfach mega interessant. Ich bin mit Männern groß geworden. Nochmal, für mich ist Fußball Fußball und nichts anderes. Und dementsprechend finde ich es einfach mega interessant. Und dann kam aber Corona und das war dann schon echt schwierig. Habe aber dann ein paar Hospitationen gemacht im Männervereinen. Unter anderem Fortuna Düsseldorf, die dann die Tür aufgemacht haben, was echt nicht selbstverständlich war in der Corona-Zeit mit jeden Tag Testungen, und da ist das ja schon alles hochsensibel gewesen. Ich war im Ausland in Dänemark, ein super interessanter Verein, um einfach da auch mal ein bisschen Strukturen kennenzulernen, und habe dann ein Stück weit halt auch warten müssen letztendlich, aber ich glaube, das gehört dann einfach zum Trainerjob auch dazu, das ist mir bewusst. Und dann kam ja im Januar die Anfrage dann wieder aus der Schweiz.
Kleiner Sidekick, hast du die letzte Saison von Sabrina Wittmann verfolgt beim FC Ingolstadt? Glaube ich, einen sehr guten Job gemacht hat, in meinen Augen.
Ja, also ich kenne sie jetzt nicht persönlich. Wir hatten ein, zwei, dreimal ein bisschen geschrieben, aber mir auch nicht. Also ich kenne sie überhaupt nicht persönlich. Tollen Weg gemacht in Ingolstadt. Ich glaube grundsätzlich auch aus der Jugend heraus, was einfach sehr vorbildlich ist. Ich glaube, dass sie aber auch eine Geschäftsführung hat, die super offen ist und auch zu einem Zeitpunkt sie dann halt auch hochgezogen hat, was ich super finde. Ja, wo man ihr auch die Chance, die ruhige, ohne Stresszeit auch geben konnte, sie da arbeiten zu lassen. Und das ist natürlich das ist die perfekte Situation, dass sie dann halt hochgezogen worden ist, wo einfach auch nichts mehr in dem Ligabetrieb letztendlich passieren kann. Und das gibt ihr natürlich auch ein bisschen mehr Sicherheit und Stabilität, dem Club natürlich auch, diesen Schritt zu wagen, wobei ich das gar nicht so sagen möchte. Und von daher hat es mich riesig gefreut, total.
Wann ändert sich das, dass wir dann nicht sagen, boah, der Verein war offen, oh, die haben das gewagt, was für ein Mut, dass
Ja.
eigentlich völlig egal ist, ob da ein Mann oder Frau an der Seitenlinie steht. Erleben wir beiden das noch?
Ja, aber ich glaube wahrscheinlich ich dann eher in Spanien oder so, in meinem Häuschen mit einem Glas Wein. Na, ich weiß nicht. Ich würde es mir wünschen, weil ich finde, du verlierst einfach an so viel Qualität. Es muss immer passen. Ich bin jetzt auch nicht der Typ grundsätzlich, der sagt, Frauen an die Macht. Das finde ich auch totaler Schwachsinn. Aber ich finde, es gibt so viele Statistiken auch, dass Großunternehmen am erfolgreichsten, wenn Mann und Frau zusammenarbeiten. In meinem Bereich auch. Ich habe immer um mich herum in meinem Trainerteam Männer gehabt, weil ich auch immer wieder dann auch gehört habe, ey, sag mir mal, wie ihr so denkt, weil ich weiß nicht, wie Männer denken und Männer wissen nicht, wie ich denke. Und glaube, dass Frauen natürlich auch meistens ein bisschen sensibleres Gefühl, Gespür haben, wo Männer vielleicht nicht so dahinter denken und umgekehrt. Und ich finde, das einfach im Fußball, ich glaube, dass du so viel mehr erreichen kannst. Und ich finde es einfach schade, dass wenn du eventuell, das kommt ja hinzu, Personen hast mit diesen Qualitäten, ja, dann gib ihr doch die Chance, wenn es im Trainerteam ist, weil ich glaube, es ist immer nur ein Mehrwert, wenn man gute Qualität hat und sich dann zusammenfügt. Und das ist halt einfach das große Problem, dass ich finde halt einfach, dass man ja, da echt so viel Substanz verliert. Und das finde ich super, super schade. Ich würde es mir natürlich wünschen, aber ich persönlich finde, dass Deutschland extrem weit davon weg ist.
Glaube ich auch. Nicht weit weg ist die Europameisterschaft in der Schweiz. Du hast die Schweiz kennengelernt, du warst dann nochmal Trainerin beim FC Zürich, da wo es so schön war, so familiär war. Du warst dann auch, ich wollte schon sagen, Chefin, wie heißt es, Trainerin der Schweizer Nationalmannschaft.
Nationalmannschaft,
Hast du mal
genau.
noch wieder eine ganz andere Ebene kennengelernt, lief jetzt sportlich nicht ganz so erfolgreich, trotzdem ist es ja noch was anderes, eine Nationalmannschaft zu trainieren als im Club, oder?
Total, es war für mich mega interessant und ich muss direkt leider dir eine Grätsche reinbauen, weil wir haben die erfolgreichste Weltmeisterschaft gespielt, die Schweiz je gespielt hat. Das darf ich dann schon erwähnen.
Natürlich.
Sind dann zwar im Viertelfinale gegen den amtierenden Weltmeister anschließend Spanien rausgeflogen. Das darf man als kleine Nation, als Weltranglisten 23. darf man das. Aber wir sind Gruppensieger geworden. Wir haben kein Spiel verloren. Das muss ich jetzt schon da reinblättern. Ansonsten, wie du schon sagst, das ist ein komplett anderes Arbeiten. Aber auch ein intensives Arbeiten. Weil ich habe auch immer gesagt, komm, Nationalmannschaft, das mache ich dann mal im Rentneralter. Aber diese Struktur dahinter auch erstmal aufzubauen, zu verstehen, war in der Schweiz war es sicherlich für mich nochmal ein bisschen intensiver, weil ich persönlich finde, dass du immer mit Respekt arbeiten solltest. Und die Schweizer Liga, ja, die ist nicht gut. Du hast viele Spielerinnen, auch zu meiner Zeit, als man nennt das in der Schweiz Nazi-Trainerin, die im Ausland gespielt haben. Als ich beim FC Zürich Trainerin war, der Nationalmannschaftstrainer, den habe ich nie gesehen, fand ich einfach unverschämt, weil egal, deine Priorität ist natürlich die Nationalmannschaft und bestmöglich Erfolg, weil das ist dein Job. Aber bei so einem kleinen Land, wo die Strukturen noch nicht so gegeben sind wie von mir ist in Deutschland, hast du einfach auch manchmal zwei oder drei Aufgaben. Und ich finde auch einfach eine Verantwortung gegenüber dem Land und auch gegenüber dann dem Ligabetrieb. Und für mich war auch klar, dass ich dann zu jedem Spiel mal hinfahre, auch bei Mannschaften, die keine Nationalspieler haben, einfach auf diesen Respekt zollen. Und das war dann schon sehr intensiv, aber mit großer Ehre. Dann natürlich auch viel im Ausland gewesen, mir das Spielerin angeguckt, auch mal Gespräche geführt zu haben. Ich hatte dann natürlich das Sahneglück, dass ich 23 im Januar anfing und 23 dann zur Weltmeisterschaft durfte. In Neuseeland und Australien auch mega. Wir hatten letztendlich eine großartige Zeit und großartigen Standort. Ja, wie gesagt, gute Spiele, wenig Tore, aber rein faktisch mit die Erfolg oder die erfolgreichste oder das erfolgreichste Turnier, was wir mit der Schweiz bestritten haben. Und von daher war es mega, mega lehrreich und mega spannend.
Und wie kommt Fußball in der Schweiz an? Denn jetzt ist ja diese EM in der Schweiz. Sind die Stadien voll? Wird die Begeisterung sein? Oder ist es noch ein bisschen.
Garantiert werden die Stadien voll sein, weil Schweiz einfach mega zentral liegt. Alle europäischen Länder, du hast Hochburgen mit Holland, die wahrscheinlich schon die ganzen Stadien aufgekauft haben. Wirklich tolles Publikum. Du hast alle Nationen, die eigentlich recht nah dran sind. Schweiz ist extrem klein. Die Stadien, die sie ausgewählt haben, finde ich smart, also finde ich gut. Du hast eine super Infrastruktur. Also Schweiz generell ist ein super schönes Land und alles wirklich machbar und auch wirklich nah. Klar, musst natürlich ein großes Portemonnaie mitnehmen, aber das machst du dann nur einmal im Jahr vielleicht. Von daher bin ich davon überzeugt. Ich habe natürlich ein bisschen Fußball geschaut, bin natürlich auch zwischendurch mal dort im TV noch. Die Liga an für sich, finde ich, ist nicht stärker geworden, ist ein bisschen ausgeglichener geworden, aber nicht stärker, was schon sicherlich nicht gut ist. Aber wir haben viele, viele Spiele gehabt für Schweizer Verhältnisse mit wirklich tollem Publikum. Weil Schweiz ist jetzt nicht wirklich das extreme Fußball-Hochburgland. Das darf man auch nicht vergessen. Die Schweiz hat einfach so viele tolle Sportarten und das merkst du halt einfach. Das ist halt einfach, Schweiz ist von jedem und nicht wie jetzt hier in Deutschland, wo wirklich klar komprimiert natürlich Fußball an Nummer eins ist. Da hast du dann Schweiz schon mehrere Sportarten, die dann auch gleichziehen. Deshalb nicht einfach. Aber ich bin davon überzeugt, dass es eine tolle EM wird, weil es einfach das Land schon hergibt.
Und deutsche Fans möglicherweise ja auch nicht so weit haben, da hinzufahren und die deutsche Nationalmannschaft da anfeuern.
Genau.
Wie verfolgst du das? Wie war die Vorbereitung aus deinen Augen? Was können wir da erwarten? Du musst es wissen, du warst zweimal Europameisterin und hast auch jeweils die Torjägerkanone geholt. Wenn eine Expertin das jetzt sagen kann, dann ja du.
Ja, du, ich bin gespannt nach dem Trainerwechsel. Klar, extreme Euphorie. Ich glaube, Christian Wirt braucht noch ein bisschen, aber ist auf einem guten Weg. Die Nations League-Spieler nicht extrem gefordert. Wichtig, muss man gut einordnen, aber taten trotzdem gut von der Energie, von den Ergebnissen. Du nimmst diese positive Energie einfach mit und das brauchst du auch. Hast glücklicherweise bis dato, man muss auf Holz klopfen, nicht extrem viele verletzte Spielerinnen. Auch das ist immer auch, wo du als Trainer natürlich ein Stück weit abhängig von bist. Von daher läuft es eigentlich alles relativ rund. Die Liga, finde ich jetzt persönlich hier in Deutschland, war jetzt nicht so stark diese Saison, gerade auch international mit Wolfsburg und Bayern nicht gut abgeschnitten oder lassen wir es mal anders sagen, deutlich ausgeschieden. Klar, gegen Top-Nationen, aber wir wollen ja auch irgendwann wieder Top-Nation werden. Von daher bin ich mega, mega gespannt. Ich glaube, dass die Gruppe nicht einfach ist, aber natürlich machbar. Ich bin auch davon überzeugt, dass, und das macht mir halt ein Stück weit Hoffnung. Grundsätzlich, die Deutschen wirken sehr harmonisch aktuell. Das finde ich, siehst du halt schon. Du hast viel, viel positive Energie. Ich finde die Interviews von den Spielerinnen, die letzten, finde ich sehr positiv, wo halt ein bisschen Missstimmung war mit dem Trainer, mit ein paar Spielerinnen, Spielern, die nicht nominiert waren, die sich negativ geäußert haben. Alles normal, das gehört alles zum Business dazu. Finde ich völlig legitim. Aber wie Spieler sich selber präsentiert haben und alles ein bisschen geschützt haben, das fand ich schon sehr beeindruckend, weil du brauchst das. Wir brauchen über individuelle Qualität bei uns nicht sprechen. Die haben wir gerade im Offensivbereich, haben wir Top-Spielerinnen. Du gewinnst ein Turnier nur, wenn die Harmonie im Team stimmt. Und aktuell wirkt es so. Und deshalb bin ich echt gespannt. Ich freue mich riesig drauf.
Ich glaube, es hat ein bisschen geknistert, Stichwort Kommunikation zwischen Christian Wück und Spielerin. Aber was ich dann auch wieder bemerkenswert fand, die haben sich aber auch, glaube ich, alle zusammen hingesetzt und haben das gelöst gemeinsam. So wirkte das jetzt nach außen.
Ja, ich denke einfach, so wie es halt ist, grundsätzlich, dass man sich hingesetzt hat und wahrscheinlich über einen Call miteinander gesprochen hat. Sind, glaube ich, unnötige Kleinigkeiten. Ja, ich glaube, dass da auch Christian Wück, fand ich im Interview auch sehr anständig, er gesagt hat, dass man darüber gesprochen hat und dann ist auch gut. Vielleicht muss er das auch lernen, er hat vorher die Jungs gehabt, da ist vielleicht eine andere Kommunikation, vielleicht weitaus weniger oder nicht so eine intensive Kommunikation, sind wir wieder bei Jungs und Mädels, wie vielleicht in dem Bereich. Aber noch einmal, das finde ich jetzt alles nicht dramatisch. Da muss man dann einfach drüber sprechen, intern, und dann ist auch gut. Und dass das heutzutage medial, ich sage jetzt mal so, ausgeschlachtet wird, ja, ist natürlich auch ein bisschen der Zeit bedingt.
Ja.
Aber ich glaube, dass es jetzt nicht ein großes Fass aufgemacht wurde.
Polen, Dänemark, Schweden, machbar oder auch trotzdem auch schwierig. Gerade die Skandinavierinnen, wissen wir ja, sind ja schon immer auch
Ja.
internationale Spitze.
Ich bin echt mal generell auf Schweden gespannt. War ja auch zu meiner Zeit aktiv, war eine Zeit lang Skandinavien, Schweden und Norwegen immer mega Spiele, Top-Spiele und dann aber auch jahrelang, wo sie wirklich komplett abgetaucht sind. Ich persönlich finde Schweden die letzten Jahre auch große Turniere gut gespielt, sich immer mehr stabilisiert. Von daher ist das, glaube ich, für mich persönlich der schwierigste Gegner. Polen für mich natürlich eine Top-Top-Top-Stürmerin, die alleine ein Spiel entscheiden kann mit Pajor. Die kennt man natürlich aus der Bundesliga, spielt jetzt in Spanien. Immer gefährlich, muss man auch aufpassen. Und Dänemark, glaube ich, ja, ist auch unangenehm, aber ein Gegner oder auch ein Team, was uns liegt vom Spielstil her. Von daher würde ich jetzt mal vermuten, grundsätzlich können wir Skandinavien und dementsprechend sollten wir weiterkommen.
Wunderbar. Und dann warten andere Kaliber.
Durchaus möglich, ja.
Ist es jetzt auch so, dass es bei den Frauen auch so ist, dass egal welches Turnier, egal welche Altersklasse jetzt die Spanierinnen alles da wegfiedeln?
Ja, ob immer noch, lassen wir mal dahingestellt. Jetzt gerade auch, wenn man sich Champions League anguckt, erste Mal verloren. Also, ich kenne jetzt nicht so viele Niederlagen, aber grundsätzlich auch im Juniorenbereich, die machen eine super Arbeit. Die haben wirklich, die sind treu bei dem, was sie können, und das ziehen sie einfach komplett durch. Und da haben wir jetzt auch wieder eine Generation, die einfach auch sehr spannend dann für die Zukunft wird. Aber für mich ist Spanien halt einfach eine Mannschaft, die macht unfassbar viel Spaß, wie sie Fußball spielt. Also wirklich, gerade auch tatsächlich mit diesem Tiki-Taka, aber auch mit dieser Laufintensität. Das ist einfach, ja, wir mit der Schweiz durften dreimal gegen die spielen, no chance. Aber mal zu sehen, was so eine Top-Nation, wie sie Fußball auch weiterentwickelt hat, das ist einfach großartig. Von daher gehören sie natürlich schon mit zu den Top-Favoriten.
Wen hast du noch?
Naja, eigentlich muss man ja England sagen, als amtierenden Europameister, aber natürlich mit den ganzen Abgängen, die jetzt echt, und das finde ich jetzt schon echt bedenklich und weiß nicht, was dahinter steckt, muss ich gestehen, dass vier, fünf Spielerinnen, Top-Spielerinnen, also Stammspielerinnen, jetzt abgesagt haben, dass sie keine EM spielen wollen. Das musst du erstmal kompensieren und das kannst du nicht kompensieren. Also England ist schon eine super Nation, aber das können die nicht kompensieren. Deshalb tatsächlich zähle ich eher Spanien. Ich zähle uns Deutschen natürlich, Schweden und Frankreich schon zu den Favoriten.
Fährst du hin, guckst dir was an? Ja, ne, natürlich.
Genau, ich gucke mir was an, bin aber auch eine Woche unter anderem beim Morgenmagazin und gucken, was da noch vielleicht sich entwickelt.
Und Inka, was machen wir denn danach mit dir? Du bist ja, ich will jetzt nicht sagen arbeitslos, das klingt ja, aber jetzt, wir möchten dich doch wieder auch an der Seitenlinie sehen. Was passiert da? Was hast du vor? Wo sind deine Träume?
Ja. Meine Träume sind auf jeden Fall wieder neben dem Platz zu stehen und auf dem Platz zu trainieren, gar keine Frage. Ich war jetzt in Brügge und das war echt eine tolle Zeit. Und jetzt müssen wir mal gucken. Es gibt jetzt zwei, drei Gespräche in der Zukunft, die vielleicht tatsächlich mal einen anderen Weg kurz gehen, den ich aber auch sehr interessant finde. Und ansonsten weißt du doch selber, wie Business ist. Jetzt geht es darum, gute Menschen zu haben, die vielleicht eine Idee haben. Oder auch den Typ mögen und wo was frei ist, dann vielleicht die Möglichkeit zu bekommen, dort gut arbeiten zu können.
Ich glaube.
Ansonsten aber genieße ich auch ein bisschen meine Freizeit gerade, unseren Hund, die ein bisschen älter ist und von daher ist alles gut.
Ich glaube ja, jetzt wird das Telefon nach unserer wunderbaren Folge, wo sich alle noch mehr kennengelernt haben mit den Einblicken, die du uns da gegeben hast, wird das Telefon nicht mehr stillstehen, weil die sagen, die Inka, das ist genau die richtige, die brauchen
Ich lasse es dich wissen, Oliver.
wir. Und dann machen wir wieder eine Folge
Und
3.
dann machen wir sehr gerne, das machen wir sehr
Genau.
gerne. Es hat wahnsinnig viel
Letzte
Spaß gemacht.
Frage, letzte
Ja,
Frage. Die
gerne.
stelle ich immer so gerne, wenn jemand aktiv war als Spieler oder Spielerin dann auf die andere Seite geht. Wärst du gerne unter der Trainerin Inka Grings als Spielerin gewesen und umgekehrt?
Ja. Klingt doof, ne, wenn man das jetzt sagt. Aber ich glaube schon. Also ich glaube, dass ich schon ein Trainertyp bin, der aus den eigenen Erfahrungen, aus den eigenen Fehlern hoffentlich ein bisschen gelernt hat. Ich bin manchmal nicht einfach. Ich glaube, dass das definitiv. Aber Mit mir kannst du Spaß haben, wirklich 24 Stunden meine Türen offen. Ich versuche alles umzusetzen, bestmöglich fürs Team. Pushe sie, versuche immer wieder davon, sie auch zu überzeugen, dass sie wirklich gut sind. Wie ich das immer so schon sage, ich versuche immer, dass meine Mannschaft glaubt, dass sie fliegen kann. Und ich glaube, das schaffe ich eigentlich ganz gut. Ja, aber manchmal wahrscheinlich auch, wenn dann die Grings ein bisschen schreit, dann muss man das ertragen. Und muss man aber auch wissen, dass ich trotzdem eigentlich ganz nett bin und dass man immer mit mir reden kann. Also ich glaube schon. Ich glaube manchmal, wenn ich mich dann frage, wie ich bin als Trainerin gerade, das mache ich natürlich nach jeder Saison. Ich versuche mich da schon gut selbst zu reflektieren, dass bei dem einen oder anderen Training, wo ich dann vielleicht auch sehr emotional bin, weil ich einfach wahrscheinlich echt mit viel Feuer im Training bin, muss ich vielleicht ein bisschen ruhiger werden und dann einfach auch mal fünfe gerade sein lassen. Ich glaube das schon. Aber an für sich würde ich schon unter mir trainieren. Doch, tatsächlich. Ich bin super ehrgeizig, bin aber auch super locker, schütze alles und jeden, trete aber auch. Also von daher alles zusammen, glaube ich, aber recht entspannt.
Also, liebe Funktionäre der Welt, hier ist eine perfekte Trainerin. Ruft an, ruft an. Ich leite es auch gerne weiter. Dann darf ich vielleicht Co-Trainer werden und wir machen eine geile Trainerkarriere zusammen.
Okay, hast du einen Trainerschein?
Nein, kann ich ja noch
Ja,
machen.
na, da müssen wir mal drüber reden, ja. Das
Ja,
solltest du dann schon machen. Zumindest
dann mache ich
einen, sehr
Psychologen
gut.
oder was. Und
Wir
irgendwas, was kann auch die Hütchen tragen. Irgendwas fällt mir schon ein. Inka,
finden eine
vielen Dank.
Lösung, sehr
Vielen Dank
gerne.
für die Zeit, die du hier investiert hast. Es war total spannend, hat echt Spaß gemacht. Tolle Folge. Und viel Spaß im Morgenmagazin, da muss man verdammt früh aufstehen, das weißt du, ne?
Das stimmt. Das, ich habe es ja schon ein paar Mal machen dürfen. Tatsächlich fällt mir das echt nicht schwer. Also eigentlich ist es ja cool, so um 19 Uhr dann Feierabend zu haben, ist schon ein chilliger Job,
Kann
oder
man mit
meinst
dem
du
Tag noch was
nicht?
anfangen, ne?
Na, es macht schon Spaß, aber echt früh, das stimmt, ja. Da kann man nicht
Drin. Mit
nicht
deiner
ins
Energie,
Internet.
mit deiner Energie, mit deinen positiven Vibrations wirst du was hinkriegen, aber achte auf dich, bleib gesund, bitte, das ist das Wichtigste.
Das
Liebe
mache ich dir auch. Herzlichen Dank. Hat echt viel Spaß gemacht. Schönen Tag noch.
Inka, mach's gut. Bis bald.
Ja, danke. Tschüss.